Kapitel 14. Und wohin fährst du jetzt schon wieder?
Nach Paris. Die deutsch-französische Gesellschaft hat mich eingeladen. Nur ein paar Tage. Im höchsten Fall hänge ich noch eine Woche mit Studien an.
Luise drehte sich zu dem Bügelbrett, auf dem sie eines seiner Hemden ausgebreitet und das Eisen schon erhitzt hatte. Was sie hier trieb, war albern. Edgar war nie ein Mann gewesen, der Wert auf den Zustand seiner Kleidung legte. Er hatte sie weder gebeten, für ihn zu bügeln, noch sich überhaupt um sein Gepäck zu kümmern. Nur ihr mitgeteilt, dass er übermorgen beruflich verreisen werde. Wie so oft in den letzten Jahren. Wie eigentlich ständig. Berlin, Venedig, Mainz und Köln, jetzt Paris. Es ging aufwärts für ihn. Er kam herum, traf wichtige Leute, nun wohl gar die französischen Surrealisten, die ihm, so hatte damals der Kritiker Roh vermutet, vor 20 Jahren Rückhalt hätten geben können. Vor 20 Jahren. Damals hatte Luise gehofft, sie werde einmal diese Welt mit ihm teilen. Eine geistige Welt, in der ein Mensch eine Heimat finden konnte, selbst wenn er aus dem Nichts stammte. Eine Welt, in der nicht das Äußere, der Besitz, die Herkunft eines Menschen gewogen wurden, sondern die schillernde Schönheit seiner Gedanken. Einst war sie weitergereist als er, hatte ihm die Hand reichen und ihn in ihre Weite ziehen wollen, wie er sie in seine, austauschen, was ein jeder von ihnen von der Welt erlebt, erlesen und erträumt hatte und daran reicher werden. Jetzt war sie eine todmüde Frau von bald 60, die die Betrachtung ihrer Hände tunlichst vermied. Als ihr Blick doch auf die Runzeln und Schrunden, die im Waschwasser aufgequollenen Finger und splitternden Nägel fiel, hätte sie bitter auflachen wollen. Mit solchen Händen auf die Eröffnungsfeier der Biennale, zu Cocktails und Canapés auf eine Pariser Vernissage? Das Getuschel, das der Anblick ihrer Hände dort ausgelöst hätte, konnte sie in ihren Ohren rauschen hören, und das Gesicht, das ihr aus dem Spiegel in Schmidts Badezimmer entgegenblickte, wollte sie an manchen Tagen am liebsten mit einem Schleier vor Blicken schützen. Vor ihren eigenen und vor denen ihres Mannes. Eines Morgens war sie in einem vom Alter zermürbten Körper erwacht und hatte erkennen müssen, dass ihre Seele noch älter war. Sie war eine Frau, deren Träume sich überlebt hatten, die gelernt hatte, dass man niemanden schmerzhafter vermissen konnte als einen, der im selben Raum stand und nicht mehr derselbe war. Solche Frauen tanzten nicht auf Bällen, die den Aufbruch in lichtere Zeitalter feierten. Sie legten auf krumme Finger keine Ringe an und hielten damit keine Stiele kristallener Champagnerkelche. Und doch war sie glücklich gewesen. In den paar goldenen Jahren mit ihrem kleinen Jungen, in dem Kokon, den das Wunder neuen Lebens um ihre Familie gesponnen hatte, hatten die Tage eine Süße besessen, die durch jede Bitterkeit hindurchschmeckte. Eine Zärtlichkeit, in der sie sich manchmal geborgen gefühlt und ihre Unbehaustheit vergessen hatte. Ihre Gedanken hatten miteinander Reigen getanzt und Gipfel erstürmt. Sie waren durch Täler mit reißenden Flüssen geschwommen und hatten gefunkelt wie die Sterne der Milchstraße. Aus den prächtigsten der Gedanken hatten sie sich einen Palast ans Himmelsgewölbe gebaut, um darin zu wohnen. Es war schneller vorüber gewesen, als ihr Begreifen hatte folgen können, aber es hatte sich eine Weltensekunde lang angefühlt, als hätte sie, Luise Ende, das Glück für die Ewigkeit gepachtet. Und er? Ging es denn wirklich bergauf für ihn? Er war fast 10 Jahre jünger als sie, und mit Männern verfuhr das Alter weniger erbarmungslos. Sein Gesicht hatte sich etwas von der rätselhaften Schönheit bewahrt, vor allem, wenn er die Brille abnahm und mit schweifenden Blicken vor sich hin sinnierte. Ein interessanter Mann und dazu kein ganz Unbekannter. Er wurde eingeladen, gab Stunden an der Kunstakademie und empfing reihenweise Besucher. Oft gab einer schon dem Nächsten die Klinke in die Hand. Seine Bilder hingen auf der großen Münchner Kunstausstellung, in deren Leitung man ihn berufen hatte, und von Zeit zu Zeit verkaufte er auch eines. Arm blieben sie trotzdem. Seit der Währungsreform schienen sie sogar noch ärmer, weil um sie herum sich alles dran machte, reich zu werden. Und weil man für sein Geld jetzt Schinken und Strümpfe bekam und sich nicht länger mit Bildern begnügen musste. Eine Professur,
und damit ein geregeltes Gehalt bot niemand ihm an. Was Kritiker über seine Werke schrieben, klang oft lau, manchmal gönnerhaft. Man bescheinigte ihm wackeres Bemühen, gutes Handwerk, deutete zugleich jedoch an, er hielte mit seiner Zeit nicht Schritt. Edgar Ende ist in einer Formensprache verhaftet, die im Angesicht von Hiroshima und Nagasaki geradezu altertümlich und betulich anmutet.